Wie sieht die Zukunft aus? Das fragen sich nicht manche Kinder, die etwas zögerlich ins Abenteuerland runterrennen, glaube ich, heute Morgen. Sondern das ist eine Frage, die beschäftigt uns auch, wenn wir mal ehrlich sind. Und gerade in dieser verrückten Zeit momentan ist eine Frage, glaube ich, die in uns allen irgendwo präsent ist und in unseren Herzen tief drin verankert ist, ob es irgendwie bewusster angeht oder nicht. Wie sieht die Zukunft aus? In einer Zeit, wo ein amerikanischer Präsident einen Tweet raushaut und deswegen sich die Börsen der ganzen Welt zusammensacken und Milliarden von Dollar an einem Tag verloren gehen. In einer Zeit, wo die Umfragen und Statistiken sich häufen, dass gerade junge Menschen Angst vor der Zukunft haben, Unsicherheit spüren, wenn sie in die Zukunft gehen, was gleichzeitig eine Zeit ist, wo es uns objektiv, wissenschaftlich gesehen, was medizinische Versorgung angeht, viel, viel besser geht als jemals zuvor in der Weltgeschichte. Trotzdem sind wir gerade in der sogenannten westlichen Welt ganz, ganz unsicher, wie die Zukunft aussehen wird, auch die nahe Zukunft, wie es mit unserer Wirtschaft in Deutschland weitergeht und mit all dem, was da dranhängt. Wie sieht die Zukunft aus? Und wir wüssten gerne, wie die Zukunft aussieht. Schon immer gerne. Und dann beschäftigen sich die Menschen mit Esoterik und mit Horoskopen und jetzt mit KI und den neuen Hoffnungen, da vielleicht die Zukunft berechnen zu können mit allem, was so dranhängt. Diese große Sehnsucht danach, weil wir Unsicherheit spüren und wir wüssten so gerne, wo der Weg hingeht. Vielleicht gibt uns diese Perspektive eine minimale Idee dafür, wie es so einer Gruppe von Menschen ging, in dem Bericht, den ich gleich noch für uns lesen werde, so als Ergänzung oder so ein bisschen als Vorausschau auf das, was Janina uns schon gelesen hat, die berühmte Pfingstgeschichte. Denn auch hier geht es um den Blick in die Zukunft. Ich rede natürlich von den Jüngern, die unterwegs waren mit Jesus, die die Zukunft für sich so ganz greifbar hatten, die wussten, wo es lang geht, die eine Perspektive hatten, die ihren Meister sichtbar vor sich hatten und dann plötzlich sich konfrontiert sehen mit einem Jesus, der auf einmal auch sehr, sehr ernst wird, der in die sogenannten Abschiedsreden, so heißen die Kapitel vom Johannesevangelium 14 bis 16, der in diesen Abschiedsreden ihnen plötzlich sagt, er wird weggehen. Es wird einen Abschied geben. Er kündigt sein Ende an, der, auf den so viel Hoffnungen gesetzt wurden. Und er ist ehrlich mit ihnen zu diesem Punkt. Er sagt ganz klar, es wird jetzt eine schwere Zeit kommen. Es wird eine Zeit vielleicht der Unsicherheit kommen. Er muss sterben, so betont er das. Und dann kommen wir jetzt von Ostern weg, sterben und auferstehen, Himmelfahrt. Und dieser Zyklus schließt sich jetzt ein Stück weit mit Pfingsten. Und die Reaktion der Jünger auf diese Abschiedsreden, die ist nicht nur von Freude und von Zuversicht gefüllt, sondern von Unklarheit, Zweifel, Angst und sogar Trauer. Und diese Unklarheit von diesen Jüngern tut mir irgendwie gut. Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal so nachgedacht hast. Mir tut die ganz oft sehr gut, weil ich mich da wiederfinden kann. Überhaupt, was so Apostelgeschichte angeht, diese Phase, wo Jesus nicht körperlich anwesend ist. Das ist so ganz nah dran an unserer Zeit, auch an unserem Erleben von Glaube. Aber eigentlich tut mir nicht die Unsicherheit der Jünger dann gut in dem Punkt. Da kann ich mich zwar mit identifizieren, aber was mir dann letztlich natürlich gut tut, ist der Umgang mit Jesus, mit dieser Unsicherheit. Und da sind wir genau beim großen Versprechen auch vom Pfingsten und von einem Text aus dem Johannesevangelium, wo Jesus eigentlich schon über Pfingsten redet. Und wir haben die Ergänzung, die Erfüllung dieses großen Versprechens gerade schon gehört. Und jetzt hören wir uns mal noch die Worte von Jesus dazu an. Johannesevangelium Kapitel 16, die Verse 5 bis 15. Da sagt Jesus in diese Unsicherheit hinein: Nun aber gehe ich zu dem hin, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Vom Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Von meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem meinen nehmen und euch verkündigen wird. Jesus, noch einmal danken wir dir für das Wunder von Pfingsten, für dein Werk und auch für dein Wort heute Morgen. Und wir bitten dich, dass du es uns lebendig machst und dass es in die Herzen sinkt und in die Köpfe sinkt und dass du uns heute neu erfüllst mit Geist und mit Wahrheit und Erkenntnis und einer Freude an deiner Gegenwart und deinen Versprechen. Amen. Also dieser Text gibt uns eine Vorausschattung auf Pfingsten und deswegen können wir bei dem Text auch so die Frage stellen, die ich so in drei Teile unterteilt habe. Geht bestimmt auch gleich, ich kann es euch auch einfach vorlesen. Was Pfingsten bedeutet? Zum einen, Pfingsten bedeutet einen großen Trost. Damals, vielen Dank. Ich muss einfach mal nach hinten gucken, ja? Pfingsten bedeutet einen Trost. Wir haben hier keinen Abschied für immer. Pfingsten bedeutet einen klaren Fokus für die Jünger, für uns, die Herrlichkeit Jesu. Und Pfingsten ist ein einzigartiges Versprechen, der Beistand kommt. Also der erste Punkt, Pfingsten ist ein großes Versprechen und ein Trost. Dieser Abschied, von dem hier geredet wird, ist kein Abschied für immer. Ja, die Jünger haben Trauer, Unklarheit, Fragen und diese Trauer scheint sie irgendwie zu lähmen und passiv zu machen. Denn dann sagt Jesus ihnen diese verrückten Worte, hey, niemand fragt mich, wohin gehst du? Ja, ihr macht gar nichts, ihr fragt nicht mal irgendwas, ihr trauert einfach, ihr seid so passiv. Aber er würde so gerne Antworten geben, in die Trauer hinein, in den Zweifel hinein. Die Frage an dich heute Morgen, wenn du solche Unklarheiten, Unsicherheiten hast, fragst du dann Jesus? Oder kennst du auch die Passivität, die ich oft kenne dann, dass man so voll ist von Zweifeln, von Unklarheit, dass man dann gar nicht auf die Idee kommt, ins Gebet zu gehen, Jesus ins Boot zu holen, Jesus zu fragen, bei Jesus Antworten zu suchen. Legst du ihm deine Probleme vor die Füße? Also dieser Vers, der stellt so einige Anfragen auch an mich und mein Glaubens- und Gebetsleben. Denn das ist ja auch ein Versprechen von dem Text hier, Jesus hat Antworten. Pfingsten bietet Antworten. Jesus hat einen Trost durch seine Worte hier, aber auch durch das große Versprechen seines Heiligen Geistes. Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Wir kennen die Zukunft nicht. Aber wir kennen den, der die Zukunft kennt. Und der lässt uns nicht allein. Es ist kein Abschied für immer, erstens, weil er sagt, der Beistand kommt. Wir kommen gleich noch näher dazu. Dieser Beistand, den nennt die Bibel den Tröster, den Paraklet. Das ist so ein juristisches Wort eigentlich, der Verteidiger vor Gericht, der Beistand, der an deiner Seite ist, dich vertritt, für dich eintritt. Sie nennt ihn den Helfer, den Geist der Wahrheit. Wir haben es gerade schon besungen. Und Jesus stellt damit unsere Zweifel und unsere Unsicherheit komplett auf den Kopf. Wir denken, Jesus ist weg. Die Jünger denken, wir sind alleine. Und Jesus stellt es mal wieder komplett auf den Kopf und sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Völlig andere, überraschende Perspektive. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, hat er ihnen wenige Momente vorher gesagt. Ihr seid meine Kinder. Ich habe euch erwählt. Das bedeutet auch, ich kümmere mich weiterhin um euch. Ich lasse euch nicht als Waise zurück. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Manchmal sind Dinge, die wir als negativ ansehen, in Gottes Augen ganz, ganz anders. Und manchmal führt er uns sogar durch solche Fragezeichenzeiten, aber er lässt uns dabei nicht allein. Und das Versprechen ist, dass es am Ende für uns bedeutet, wir sind in einer tieferen Gottesbeziehung. Wir sind in einer tieferen Erkenntnis über die Wege, die er uns führt. Und wir dürfen dann ganz oft hinterher erkennen, jawohl, er war immer dabei. Sein Versprechen hat er nie gebrochen. So auch hier, dieser Abschied, den Jesus anspricht, ist kein Abschied für immer. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, weil der Beistand erst dann kommen kann. Es ist ein Trost, weil der Beistand kommt, aber es ist auch ein Trost und ein Versprechen, weil Jesus wiederkommen wird. Auch das ist eine Perspektive von Pfingsten. Jesus sagt, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Und in Vers 13 hat er uns versprochen, was zukünftig ist, das wird der Heilige Geist verkündigen, da wird er uns reinführen in die ganze Wahrheit. Und genau dazu gehört auch dieses Versprechen, dass Jesus wiederkommt. Es ist kein Abschied für immer. Wir werden bei ihm sein in Ewigkeit. Er wird diese Welt nicht alleine lassen. Er wird sie neu machen, umgestalten, erlösen und verherrlichen. Und meine Frage auch an dich heute Morgen, wie geht's dir mit diesem Gedanken, dass Jesus wiederkommt? Spielt es eine Rolle in deinem Glaubens- und Gebetsleben? Dieser Johannes, der das ja hier auch geschrieben hat, das Evangelium, der schreibt auch später die Offenbarung. Und ganz am Ende der Offenbarung erinnert er uns an das große Versprechen von Jesus, ich komme wieder. Und Johannes formuliert dann noch so ein ganz einfaches Gebet, aber ich glaube aus tiefstem Herzen, wo er sagt, ja Herr, komm wieder. Und ich glaube, dass wir dieses Gebet, vielleicht rede ich wieder nur aus mir selbst, mir geht es auf jeden Fall so, ganz oft vernachlässigen, diese Perspektive. Jesus wird wiederkommen. Diese Geschichte ist noch nicht vorbei. Das bedeutet, in den negativen Situationen dieser Geschichte, wir dürfen die Hoffnung haben, es ist kein Abschied für immer, es wird neu, es ist nicht so unser Schicksal, es wird sich verändern. Und bei den positiven Aspekten dieser Geschichte dürfen wir wissen, es wird alles noch viel, viel, viel besser. Und das, was du genießt in diesem Leben, das ist höchstens so ein Teaser, ein Trailer auf das, was in der neuen Welt Gottes kommt. Der Herr wird sich allen dieser Probleme annehmen. Er wird Gerechtigkeit schaffen. Er wird diese Welt wieder vollständig und komplett zu seinem Eigentum machen. Und wir werden das erleben. Und wir werden ihn sehen. Und wir werden Jesus sehen. Und ich frage mich, ob du darauf Vorfreude hast. Ob du deine Sehnsucht danach hast. Jesus von Angesicht zu sehen. Es ist ein Versprechen von Pfingsten. Was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Es ist kein Abschied für immer. Und dann haben wir diesen Fokus auch von Pfingsten, dass es um die Herrlichkeit Jesu geht. Jesus sagt hier in Vers 13 bis 15 Folgendes. Der Geist der Wahrheit, ja, der wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Und jetzt die überraschende Frage vielleicht an euch, worum geht es an Pfingsten? Geht es an Pfingsten um den Heiligen Geist? Könnt ihr gerne mal diskutieren. Wahrscheinlich ist die Antwort wie so oft ein ganz deutliches Jein. Ja, natürlich, es geht um das große Versprechen des Heiligen Geistes. Aber dann auch schon die Frage, wenn wir diesen Text genauer anschauen, geht es nur um den Heiligen Geist? Nein, denn der Heilige Geist ist dazu da, Jesus zu verherrlichen. Wir haben diese wunderschöne Dynamik in einem dreieinigen Gott der Liebe, der Gemeinschaft der Liebe, dass Jesus Zeit seines Lebens immer den Fokus auf den Vater gerichtet hat. Er hat immer alle Ehre dem Vater gegeben. Und genau diese Dynamik sehen wir jetzt beim Heiligen Geist. Der Heilige Geist redet nie von sich selbst, er will sich nie in den Vordergrund spielen. Er verweist immer auf Jesus. Er verherrlicht den Sohn. Diese Herrlichkeit, die der Vater dem Sohn gegeben hat und der Sohn dem Vater, die erbietet auch der Heilige Geist Jesus und dem Vater. Und so gibt uns der Fokus von Pfingsten auch ein schönes Kriterium für unseren Umgang mit dem Heiligen Geist. Was kommt vom Heiligen Geist? Wie redet er zu uns? Wie kann man das prüfen? Um zum Beispiel mit dieser einfachen Frage, wird mit dem, was geredet wird, was geschieht, was wir erleben, wird damit Jesus verherrlicht? Dient das, was wir im Heiligen Geist reden, wo wir uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist, dient das der Herrlichkeit Jesu? Wenn jemand zum Glauben findet, dann verherrlicht das Jesus, aber dann wirkt der Heilige Geist in ihm. Jesus wird verherrlicht, weil wir an Jesus glauben, an sein Blut, an seinen Tod, seine Auferstehung und auch das Versprechen des ewigen Lebens. Und das ist genau hier die unmittelbare Folge auch der Apostelgeschichte. Wir haben es gehört am Anfang. Petrus wird geisterfüllt an Pfingsten und die Menschen sammeln sich, weil da irgendwas Übernatürliches passiert. Und dann predigt Petrus und Jesus wird verherrlicht. Die Folge vom Wirken des Heiligen Geistes ist, Jesus wird verherrlicht. Ich weiß nicht, ob hier langsam die Batterien leer werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, das stockt ein bisschen. Sonst meldet euch gerne, wenn das irgendwie stört. Petrus ist geisterfüllt an Pfingsten und ich finde es so spannend. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, aber Petrus hat Auferstehung von Jesus erlebt. Er wusste darum, er hat den Herrn gesehen. Und wir reden hier von diesem Petrus, der bei der Gefangennahme von Jesus am Kohlenfeuer steht, bei tiefster Nacht. Und dann sammeln sich da 3, 4 Leute vielleicht um ihn herum und er wird irgendwie erkannt, vielleicht an seiner Stimme. Und die Leute merken, warst du nicht einer dieser Jünger? Gehörst du nicht zu diesem Jesus, der hier gerade unter Anklage steht? Mitten in der Nacht in einer kleinen Menschengruppe. Und Petrus hat diese Menschenfurcht und die Angst, dass er seinen Herrn mehrfach verleugnet. Hahn kräht. Dieser Petrus in der kleinen Runde, irgendwo am Feuer, bei Nacht, hat keine Kraft, Jesus zu verherrlichen. Und dann wenige Tage später steht der gleiche Petrus in der gleichen Stadt, aber jetzt am helllichten Tag und jetzt vor tausenden Menschen und er hat keine Angst mehr. Er predigt aus vollem Herzen von diesem Jesus, der gestorben und auferstanden ist. Und er ruft zur Buße, er ruft zum neuen Leben auf. Und die Frage ist, was ist passiert? Und die Antwort ist Pfingsten. Denn bei Pfingsten geht es nicht darum, eine neue intellektuelle Erkenntnis zu haben, mehr zu wissen von Gott und von Jesus, sondern wir sehen auch, dass wir diese innere Erneuerung, diese innere Kraft brauchen, diese Dynamis, den Beistand, der in uns lebt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit mit seinem Geist. Es ist mehr als nur irgendein Wissen, es ist eine neue Kraft, es ist eine neue Identität. Auch das ist ein Versprechen von Pfingsten und das sehen wir an Petrus in der Apostelgeschichte. Der Geist Gottes gibt Kraft, gibt Befähigung, gibt Mut, wo Angst war. Wenn du im Zweifel bist, ob du den Geist Gottes in dir hast, ob das für dich auch gilt, dann stell dir also diese einfache Frage in dieser Situation auch. Glaubst du an Jesus als deinen Herrn und Erlöser? Und wenn da die Antwort darauf ist, ja, Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein Erlöser, ich bin Kind Gottes, dann ist es auch die Antwort auf die erste Frage. Dann weißt du ja, der Heilige Geist wirkt in dir. Und das schreibt Paulus auch so eindeutig einmal im 1. Korintherbrief. Ich erkläre euch ausdrücklich, keiner, der durch den Geist Gottes redet, sagt, Jesus ist verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es nicht der Heilige Geist bewirkt. Wenn Jesus dein Herr, dein Erlöser ist, du das wissen darfst, dann hat er dich mit seinem Heiligen Geist beschenkt. Dann hattest du dein persönliches Pfingsten. Und wenn du durch Gottesdienst, Predigt, Bibellesen, ein prophetisches Wort irgendwie tiefer in den Glauben kommst und merkst, ja, Gott hat dich irgendwie angerührt, dann war das auch sein Heiliger Geist. Und dann wird Jesus darin verherrlicht, weil du im besten Fall dann sagen kannst, Jesus strahlt heller für dich, Jesus leuchtet, Jesus ist größer für dich geworden in diesem Moment. Denn der Heilige Geist leitet uns in alle Erkenntnis und Wahrheit über Jesus. Es geht um die Herrlichkeit von Jesus. Und das ist vielleicht auch ein bisschen die Antwort oder die Hilfe für uns, wenn wir uns fragen, wie können wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit? Wie können wir Jesus verherrlichen? Dann können wir es genauso machen wie der Heilige Geist oder am besten mit dem Heiligen Geist zusammen. Wir können von Jesus schwärmen, wir können Jesus mehr und mehr Bereichen unseres Lebens zum Herrn machen. Wenn er der Herr ist für dich, dann verherrlichst du ihn damit. Wenn du von Jesus weitererzählst, Jesus lobst und anbetest, dann verherrlichst du den Sohn Gottes. Das ist Fokus der Herrlichkeit an Pfingsten. Die Pfingstgeschichte ist auch, wie vieles, immer wieder eine Geschichte der Verherrlichung von Jesus. Aber Pfingsten ein großes Versprechen, dass der Beistand kommt. Und vielleicht kennst du diesen Text oder du hast ein bisschen schon geschluckt beim Vorlesen. Es ist erstmal so ein bisschen holprig und kryptisch formuliert, wenn es da heißt. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Und die Sperrigkeit, wo man so manchmal fragt, was bedeutet das überhaupt? Die liegt vielleicht so ein bisschen in dem Wort überführen, was es genau heißt. Es ist auch so ein bisschen ein juristisches Wort. Es sind einige juristische Begriffe, die Johannes hier benutzt. Also eigentlich redet er hier jetzt von dem Überführer, eher von dem Staatsanwalt auf der einen Seite und gleichzeitig von dem Beistand, dem Verteidiger, so auf der anderen Seite. Und wie passt das zusammen, kann man fragen. Ich lese die kurze Passage mal in einer anderen Übersetzung. Das hilft schon vielleicht ein bisschen, um das klarer zu machen. Da heißt es zum Beispiel, wenn jener kommt, also der Geist der Wahrheit, dann wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Also er wird es erklären, er wird es deutlicher machen, was es bedeutet eigentlich. Die falschen Vorstellungen richtig machen, klarstellen. Vers 9, über die Sünde, das heißt, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, das bedeutet, ich gehe zum Vater und ihr seht mich nicht mehr. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und wenn wir uns jetzt überlegen, worum es eigentlich geht beim Wirken des Heiligen Geistes, dann hilft uns diese Passage. Wenn es am ersten Mal darum geht, Jesus zu verherrlichen, dann bedeutet das auch, wir dürfen diese Passage mit dieser Brille lesen, was wird uns vom Werk Jesu dadurch klarer? Und das sind eben diese Punkte, Sünde, Gerechtigkeit, Gericht. Sünde, ja, Sünde ist da. Die Frage ist, wie kommen wir da raus? Und die Antwort steckt schon drin, Glaube an Jesus. Denn die Sünde letzten Endes besteht darin, nicht an Jesus zu glauben. Daran kann man es festmachen. Und wir brauchen den Heiligen Geist, um Sünde als Sünde zu erkennen. Wir schaffen das offenbar nicht alleine. Wir brauchen diese Zurechtweisung. Ich glaube mindestens aus zwei Gründen. Erstens, weil wir uns immer für besser halten als andere und sagen, ja, so schlimm wie das und das und das, wie der und der und der, bin ich ja nicht. Dass eigene Sünde immer nicht als ganz so schlimm wahrgenommen wird. Und zweitens brauchen wir Hilfe, weil wir da vielleicht immer irgendwie selber rauskommen wollen. Vielleicht sind wir dann fokussiert auf eine Lebensoptimierung, eine Verbesserung, aber der Text gibt uns da auch diesen wunderbaren Fokus. Es geht nur über den Glauben an Jesus. Der nimmt doch unsere Sünde weg. Das kannst du gar nicht selbst tun. Also es braucht diesen ehrlichen Blick auf uns selbst, also diesen Ankläger, Heiliger Geist, aber dann auch diesen Beistand, Heiliger Geist, der uns sagt, du kannst es nicht selber lösen. Schau hier, Jesus steht an deiner Seite. Jesus ist für dich gestorben und auferstanden. überführt von Sünde. Die Zurechtweisung, aber auch die Hilfe, das Problem, die ehrliche Diagnose, aber auch die Rettung und Erlösung. Sünde, Gerechtigkeit, und das ist vielleicht eine ganz komische Passage hier. Was hat es mit Gerechtigkeit zu tun, dass Jesus dann sagt, ich gehe zum Vater und ihr seht mich nicht mehr? Ich glaube, zum einen ist es ein bisschen die Lösung für das mit der Sünde. Er geht zum Vater und erlöst uns von der Sünde. Nicht nur, dass einfach unsere Schuld bezahlt ist, sondern dazu zur Erlösung gehört auch, dass wir fortan in der Gegenwart Gottes leben dürfen, dass wir mit erhobenem Haupt frei, befreit, erlöst, als Gerechte in der Gegenwart Gottes, in der Nähe Gottes leben dürfen. Und das trifft erstmal nur auf Jesus zu, denn er war der Gerechte, der das perfekte Leben vor Jesus, vor dem Herrn, vor dem Vater gelebt hat. Und darum darf er zum Vater gehen. Also die Himmelfahrt, das Weggehen zum Vater, ist die logische Konsequenz des gerechten und perfekten Lebens von Jesus. Ein Theologe hat es mal so ausgedrückt, dass die Auferstehung die logische Konsequenz eines perfekten Lebens war. Denn schon im Alten Testament lesen wir, der Gerechte wird aus Glauben leben. Jesus ist der eine Gerechte, der dir seine Gerechtigkeit schenkt. Paulus sagt es auch einmal so ähnlich in Apostelgeschichte 17, als er die Auferstehung erwähnt. Er sagt, Gott hat Jesus beglaubigt für alle, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Die Auferstehung, das ewige Leben, ist die logische Konsequenz, ist die Folge eines vollkommenen Lebens in der Liebe Gottes, die ich und du nicht erreichen können. Aber wir bekommen die Gerechtigkeit Jesu geschenkt. Und deswegen kann Paulus so wunderbar schwärmen zu Beginn seines Berichtes hier an die Römer, wo es heißt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Gerechtigkeit Gottes, die bekomme ich geschenkt. Das darf ich im Glauben annehmen, im Glauben ergreifen, im Glauben danach leben. Für immer und ewig, dank Jesus. Sünde, Gerechtigkeit und letztlich Gericht. Was für die Welt aussehen wird wie eine Niederlage, dass Jesus sterben wird, hier auch der Trost hier an die Jünger, es wird so kommen. Dass der Sohn Gottes stirbt am Kreuz, sagt Jesus, ist eigentlich der Sieg über den Fürsten dieser Welt. Und der klare Hinweis wieder darauf, ja, wir stehen in einem geistlichen Kampf, einer geistlichen Auseinandersetzung, aber seid gewiss, alles, was jetzt kommen wird, liebe Jünger, alles, was jetzt kommen wird, ist nur eine scheinbare Niederlage. Auch wenn ihr in der Folge erfolgt werdet, Anfechtungen, Leid zu erleben haben wird, seid euch eines sicher, der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Das Urteil ist gefällt, wenn ich am Kreuz gestorben bin. Jesus ist Sieger. Lasst uns die Kämpfe also mit den richtigen Waffen kämpfen. Im Geist, im Gebet, im Lobpreis, in der Wahrheit. Denn auch dafür haben wir einen Beistand, der uns daran immer wieder erinnern darf. Wenn wir uns vielleicht klein fühlen, wenn wir an der Identität als Kinder Gottes zweifeln, dann darf der Beistand dir zuflüstern. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Jesus ist Sieger. Und so erinnert uns der Heilige Geist auch an Heilsgewissheit. Er ist unser Siegel der Erlösung. Ich weiß nicht, wie dir das mit diesem Gedanken geht. Du hast einen Stand, ein Siegel in der unsichtbaren Welt. Paulus wieder, der drückt es in seinem Brief so schön aus. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, da haben wir wieder das Lob der Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Du bist versiegelt. Das ist eine geistliche Wahrheit. Das sieht man mit menschlichen Augen nicht, aber ich stelle mir manchmal so vor, wie die Engel, die um uns herumstehen, wie die das so wahrnehmen. Die ist ganz, ganz klar. Dieses unsichtbare Siegel. Sie sehen dich an und wissen ganz genau, ach, gerettetes Kind Gottes. Ah, da noch eins. Und da noch eins. Gerettetes Kind Gottes. Und auch das gehört dazu. Auch der Böse sieht, ah, Mist, gerettetes Kind Gottes. Da habe ich keinen Anspruch mehr darauf. Der Heilige Geist ist das Siegel deiner Erlösung. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Das bedeutet auch als Teil der Bekehrung natürlich, ich habe einen neuen Herrn. Ich diene einem anderen Herrn, nicht mehr dem Fürsten dieser Welt. Mein König ist Jesus. Das bedeutet auch, die Maßstäbe und Werte und Ziele dieser Welt, die gelten für mich nicht mehr. Ich gehöre zu einer neuen Dimension, zum Reich Gottes. Und auch darauf weist mich der Heilige Geist hin, immer wieder. Ich gehöre nicht mehr zum Reich des Todes, der Finsternis. Du bist versetzt in die himmlischen Regionen mit Christus. Und so ist es vielleicht auch so eine kleine Merkhilfe, diese Verse hier, Sünde, Gerechtigkeit, Gericht, was der Heilige Geist für dich, an dir und in dir tun will. Er will dich an deine Erlösung erinnern, er will dich versiegeln, er will deine Identität vor Gott als Kind Gottes erneuern, festmachen, dich immer wieder genau darin erinnern. Jesus hat alles für dich getan und du bist jetzt etwas zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist Pfingsten. Und da ist die entscheidende Frage dann nicht mehr so sehr vielleicht, die wir Christen uns manchmal so stellen, manchmal vielleicht auch ein bisschen argwöhnisch: Habe ich den Heiligen Geist? Hat der oder die den Heiligen Geist? Sondern vielleicht sollten wir auch ein bisschen was verändern in unserem Denken und eher mal fragen, hat der Heilige Geist mich? Hat der Heilige Geist dich? Hat er dich gepackt? Weißt du um dieses Siegel und diese Erneuerung? Hörst du auf seinen Beistand, auf seine Ermutigung, auf seine Ermahnung, auf seinen Trost? Lässt du dich dann auch schicken, wenn du diese Stimme hörst, dieses Erinnern? Hat der Heilige Geist dich? Nehmen wir heute Morgen diese Zusagen von Pfingsten mit. Jesus kommt wieder. Rechne damit. Freu dich darauf. Zweitens, es geht um die Herrlichkeit Jesu. Auch bei allem, was du in deinem Leben tust. Und der Heilige Geist wird dich dazu befähigen. Der Heilige Geist, der Beistand, lebt in dir. Jesus lässt seine Kinder nicht allein. Er lebt in dir mit seinem Geist. Lerne, was das bedeutet. Bete für eine größer werdende Erfüllung mit seinem Geist. Und ein mögliches Gebet dazu, da möchte ich uns gerne gemeinsam noch dazu einladen, das ich hier mal formuliert habe. Ich würde es einmal kurz vorlesen und dann können wir das gemeinsam beten. Und wenn du merkst, das ist für dich, da kannst du dich irgendwie anschließen, dann bet's doch einfach als dein Gebet mit. Die Worte, die ich uns dazu vorschlage, sind die, so als Reaktion auf Pfingsten, auf das große Versprechen. Jesus, danke für den Beistand des Heiligen Geistes. Danke, dass du uns nicht alleine lässt. Danke, dass ich immer mit deinem Wirken und deiner Hilfe rechnen darf. Bitte hilf mir, deine Stimme zu hören, deine Wegweisung zu verstehen und füll mich neu mit deinem lebendigen Geist. Das bete ich für mich und die ganze Gemeinde. Lasst uns beten. Jesus, danke für den Beistand des Heiligen Geistes. Danke, dass du uns nicht alleine lässt. Danke, dass ich immer mit deinem Wirken und deiner Hilfe rechnen darf. Bitte hilf mir, deine Stimme, deine Wege, fülle mich neu mit deinem lebendigen Geist. Das bete ich für mich und die ganze Gemeinde. Amen.